Hallo meine Lieben, ich bin Linnea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, Wild Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's redefine normal together. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redefine Normal. Heute aufgrund meiner leichten Angeschlagenheit etwas kürzer als gewöhnlich, aber das soll uns nicht stören. Für die, die letzte Woche nicht mit on board waren und jetzt neu dabei sind, der kleine Überblick. Wir besprechen das Buch Give a Fuck von Katrin Altschner, welches kürzlich erschienen ist, und es geht um Sexarbeit, Tabu und Selbstbestimmung. Dieses Mal haben wir uns die Gesetze vorgenommen, die ein bisschen den Kontext dafür spinnen, was unser gesellschaftliches Verständnis von Prostitution, von Sexarbeit bzw. von Zwangssexarbeit bestätigt hat bzw. geformt hat. Zunächst einmal ist es so, dass die Gesetze für Sexarbeit sich in den verschiedenen Ländern unserer Erde sehr individuell entwickelt haben und es sehr verschiedene Grün- und Grauzonen dafür gibt, was erlaubt ist und was nicht, wer bestraft wird und wer nicht. In Deutschland beispielsweise ist es so, dass 1901 noch Prostitution im Reich als sittenwidrig dargestellt wurde. Es galt auch als Förderung zur Straftat. Und später dann in der NS-Zeit war es so, dass Prostitution zwar, beziehungsweise Sexarbeit, zwar als gemeinschaftswidrig angesehen wurde, aber dass es eine gewisse Doppelmoral gab, weil es selbst in den Konzentrationslagern auch Bordelle gab. Tja, in der DDR dann später gab es offiziell keine Sexarbeit, aber ab 68, also 1968, wurde diese dann wegen Asozialität verboten. Und inoffiziell aber fand sie natürlich trotzdem statt, zum Beispiel auf der Leipziger Messe wurde es geduldet in gewisser Weise. Es gab auch Leute, die sich quasi extra krank schrieben, um dann dort vor Ort sich zu prostituieren. In der BRD war Sexarbeit auch auf dem Plan, das heißt, in der Nähe von Kasernen entwickelte sich das, allerdings wurde es auch nicht verboten, es wurde aber auch nicht gleichgestellt mit anderen Jobs. Und dann in den 50er Jahren wurden Bedenken lauter, dass das dann eben auch sittenwidrig wäre. In den 80er Jahren war Sexarbeit wieder sittenwidrig in Deutschland und nicht legal. In den 93er Jahren gab es dann einen Shift. Und 2001 gelang es als Sexarbeiterin Stefanie Klee sogar, ihr Honorar als Sexarbeiterin gerichtlich einzuklagen. 2016 ist dann das entstanden, was wir als Prostituierten-Schutzgesetz kennen. Es gibt, wie gesagt, schon verschiedene Abstufungen und das wird in dem Buch Give a Fuck wirklich wundervoll illustriert und differenziert. So ist es so, dass es die Regel von legal, aber kaum reglementiert in der Sexarbeit gibt. Das ist zum Beispiel in Italien und Tschechien der Fall. Es gibt legal, aber stark reglementiert, also mit hohen Auflagen. Das kommt durch dieses Prostituierten-Schutzgesetz, auf das werden wir gleich nochmal eingehen. Und dann gibt es natürlich auch die Kriminalisierung von Sexarbeit oder, also von Sexarbeitenden, oder auch die Kriminalisierung von Sexkauf. Das ist allerdings nochmal ein anderer Punkt und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Wichtig ist, im Gesetzestext steht nur Prostitution, nicht Sexarbeit. Und warum ist das Ganze nun schwierig? Ich habe ja auch schon im Titel ganz reißerisch geschrieben, Fluch oder Segen. Das Ganze hat super viele Facetten und der Punkt ist ein wenig, und darauf geht Frau Altschner auch schon ein in ihrem Buch, es ist ein Gesetz, mit dem niemand wirklich glücklich ist. Und alle haben was dran zu meckern. Also sowohl die Parteien, die sagen, ja, wir brauchen solch ein Gesetz, wir müssen Sexarbeit in Deutschland reglementieren, als auch die, die sagen, ja, Mann, das ist ein freies Gewerbe, es muss erlaubt sein. Also alle Parteien sind nicht ganz zufrieden. Und warum ist das so? Das hat damit zu tun, dass in diesem Gesetz nicht nur Dinge festgeschrieben sind, die jetzt Prostituierte schützen, wie das Gesetz sagen würde, sondern auch Folgendes. Zum Beispiel steht dort, dass es ein erlaubnispflichtiges Gewerbe ist, was natürlich an ganz bestimmte Bedingungen gebunden ist, auf die wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Und verankert ist auch, dass es ein umgangssprachlich Hurenpass geben muss. Also eine Art Ausweis, mit der die Sexarbeitende bzw. der Sexarbeitende sich vor der Polizei jederzeit ausweisen können muss als Prostituierte bzw. als sexarbeitende Person. Was gilt denn als Prostitution? Als Prostitution gelten, und das ist der nächste Kasus Knaxus, sexuelle Handlungen, die zugelassen werden oder die angewendet werden bei anwesenden Personen oder voreinander, miteinander. Das ist natürlich jetzt nicht der, das ist jetzt meine Zusammenfassung. So. Und warum ist das jetzt so problematisch? Das ist deshalb problematisch, weil diese Definition so grob ist, dass das nicht nur klassische Sexarbeit mit einschließt. Das schließt auch ein somatische Körperarbeit. Was ist somatische Körperarbeit? Bedeutet, wir als Gesellschaft, als wissenschaftliche Gemeinde haben schon vor längerer Zeit entdeckt, es gibt nicht nur das Gedächtnis in deinem Kopf, es gibt auch ein Körpergedächtnis. Das bedeutet, dass Erinnerungen und Traumata in deinem Körper gespeichert werden. Und um diese rauszulassen, um dich von diesen frei zu machen, hilft es eben nicht, nur kognitiv darauf rumzudenken. Es ist notwendig, die Körperin den Körper mit einzubeziehen. Das heißt, Menschen, die mit somatischer Körperarbeit am Arbeiten sind, tun in der Regel durchaus Handlungen vollziehen, die den Körper involvieren. Das können nichts, die sind nicht sexuell in dem Sinne. Und es kann auch sein, dass die Genitalien überhaupt gar keine Rolle spielen, aber es ist eben auch möglich, dass sie es tun. Und per Definition sind es sexuelle Handlungen. Und per Definition bräuchte dann auch eine solche Person einen Hurenpass. Genauso ist es auch mit Menschen, die in der Tantra-Szene tätig sind, Tantra-Arbeit machen, Tantra-Massagen geben. Und nein, das ist nicht das, wo man immer hört, ah, oh, Massage with Happy End. Das ist eine tiefe und wichtige Arbeit. Das muss ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ich habe auch Kontakt mit einigen Tantra-Arbeitenden, die schon länger in dieser Szene unterwegs sind. Und das ist eine Arbeit, die mehr Beachtung verdient, die mehr die mehr Prestige verdient, meiner Meinung nach, weil es eben nicht nur darum geht, die Arbeit zu leisten, die Gesellschaft vertan hat zu tun für Jahre und Jahrzehnte, denn es geht oft auch um emotionale Arbeit. Es geht oft auch darum, dass jemand gar nicht weiß, wie er Berührung, wie sie Berührung eigentlich mag, dass jemand nicht mehr in der Lage ist, aufgrund der Dinge, die man im Leben gelernt hat oder der Traumata, die einem widerfahren sind, sich in sexueller Zweisamkeit fallen zu lassen, sich überhaupt fallen zu lassen. Ich kann jetzt nicht komplett beschreiben, was Tantraarbeit ausmacht, aber vor allem ist grundlegend, dass es nicht darum geht, auf ein Ziel zuzusteuern. Das heißt, diejenigen von euch, die vielleicht noch das Bild im Kopf haben, ja, Tantra, das ist auch nur, wie gesagt, diese Massage with Happy End. Nein, Tantra ist ziellos. Tantra nimmt alles mit. Natürlich kann diese Massage Intimbereiche mit einbeziehen, aber es geht nicht darum, einen Orgasmus zu erleben. Es geht nicht darum, auf Teufel komm raus, da in Ekstase zu verfallen. Es geht darum, einfach nur sein zu dürfen. Und das macht diese Arbeit so besonders, weil in der Regel dem auch ein Vor- und ein Nachgespräch vorausgeht bzw. nachgeht. Und das Ganze macht es zu einem ganzheitlichen Erlebnis, was natürlich die Praktizierenden auch stark fordert, weil es eben nicht nur körperlicher Natur ist. Wobei ich nicht sagen möchte, dass die anderen Bereiche, die ich jetzt aufgezählt habe, nur körperliche Natur sind, aber es ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dann, was fällt auch darunter, und darüber denken die allerwenigsten Menschen nach im Übrigen, Sexualassistenz. Ja, was ist Sexualassistenz? Sexualassistenz, da gibt es die aktive und die passive. Das ist eine Art Hilfestellung, eine Art Unterstützung für Menschen, die körperliche oder geistige Einschränkungen haben und allein nicht in der Lage sind, Sexualität zu leben. Und das ist natürlich eine verdammt schwierige, wenn auch wichtige Frage, denn haben wir ein Recht auf Sexualität? An der Stelle werden die Menschen, die gegen Sexualität, die gegen Prostitution, gegen Sexarbeit sind, oftmals doch ein wenig wankelmütig, doch ein wenig, ich weiß nicht genau, weil diese Sexualassistenz meistens in der Debatte um Prostitution ja oder nein nicht mitgedacht wird. Sie ist aber Teil dessen per Gesetzesdefinition. Aber okay, das nehmen wir nachher nochmal zum Abrunden. Und auch diesem Teil kommt in dem Buch Give a Fuck ein ordentliches Kapitel zugute. Das finde ich wunderbar im Übrigen, weil auch wenn das Buch Sexarbeit heißt, geht es auch um die Randbereiche, geht es auch das, was mit darunter fällt, geht es auch um die Ecken der Sexarbeit, die wir dort nicht verorten würden, um die Dinge, die wir vielleicht falsch einsortieren würden oder die wir ganz ausklammern würden, einfach weil wir, und das ist ja gar kein Vorwurf, weil wir nicht diesen Einblick haben, weil wir uns nicht so tief mit der Materie beschäftigt haben. Und noch ein weiterer Punkt, warum ich dankbar für dieses Buch bin, weil ich das Gefühl habe, die Menschen, die es lesen, werden das jetzt verstehen und werden es jetzt wissen. Also, nochmal zu diesem Hurenpass. Er ist also anmeldepflichtig und er ist auch ortsgebunden. Und das ist natürlich ein weiteres Problem, weil es durchaus gang und gäbe ist, dass Menschen, die Sexarbeit vollrichten, an verschiedenen Orten tätig sind, weil sie für ein paar Tage oder für einige Wochen in größere andere Städte gehen, um dort quasi nochmal Neukunden zu akquirieren. Gleichzeitig ist eine gesundheitliche Beratung Pflicht. Alle 12 Monate muss diese wiederholt werden und genauso wie der Lichtbildausweis muss dieser auch bei der Arbeit bei sich getragen werden. Was ist jetzt das Schwierige an dieser gesundheitlichen Beratung? Naja, die Problematik hierbei ist ziemlich mehrgeteilt. Zum einen liegt es daran, dass es eine Pflicht ist. Zum anderen liegt es daran, dass es wieder unterstellt, dass die Menschen, die Prostitution ausüben, alleinig diejenigen sind, die ungebildet sind, die nicht in der Lage dazu wären, zu verhüten, die nicht in der Lage dazu wären, zu wissen, was diese Arbeit mit sich bringt. Natürlich gibt es auch solche Menschen. Natürlich, und das erwähnt Katrin Altstein in ihrem Buch auch, gibt es sehr viele Menschen, die das nicht auf dem Schirm haben, die auf dem Strich schlichtweg Mythen zur Verhütung verbreiten, was natürlich unfassbar gefährlich ist. Das heißt, es ist nicht eine dumme Klausel, diese gesundheitliche Beratung, diese Pflicht, aber gleichzeitig fragt man sich doch, wie ernst diese genommen werden kann, wenn wir wissen, dass die Menschen, die womöglich eine geringe Bildung haben, womöglich auch nur wenig Deutsch sprechen, womöglich das Ganze auch nicht oder nur schwer oder nur begrenzt verstehen können. Und wenn jemand nach Deutschland kommt und verschleppt ist und irgendwie Menschenhandel unterlegt, aber dann sprechen wir übrigens nicht mehr von Sexarbeit, sondern von Zwangsprostitution, dann wird diese Person natürlich nicht offiziell gemeldet sein. Den Teufel werden sie tun, sich offiziell melden zu lassen. Und wenn dem so wäre, wenn, nehmen wir an, ein Opfer von Menschenhandel wäre tatsächlich offiziell gemeldet als Hure mit Hurenpass, dann würde diese den Teufel tun, sich dort an eine Beratungsstelle zu wenden, weil ihr zu 100 Millionen % eingeschärft werden wird, ihr nichts anmerken zu lassen, nicht darüber zu sprechen, was ihr passiert ist, ihre Verletzungen zu verbergen und dergleichen. Das heißt, es ist nicht ganz zu Ende gedacht, dieses Gesetz. Ja, der Gedanke ist gut, aber es ist nicht ganz zu Ende gedacht. Genauso wie der Punkt, dass ein Prostitutionsgewerbe, und das ist es, sobald zwei Sexarbeitende zusammenarbeiten, eine Erlaubnis braucht. Ein hoch auferlegtes Betriebskonzept und ein Antrag. Sehr komplex. Sehr komplex. Und ja, da gehören auch wieder Tantra-Einrichtungen dazu. Das sind Mindestanforderungen an Räumlichkeiten, die oftmals von den Leuten, die das privat ausführen und jetzt nicht große Bordellbesitzer sind, nicht gestemmt werden können. Unter anderem Dinge wie, dass die Räumlichkeiten nicht einsehbar sind, dass es getrennte sanitäre Anlagen gibt, dass es getrennte Aufenthalte und Pausenräume und Schlafräume gibt, dass es seltene Ausnahmen gibt, aber dass auch die Polizei ständig und immer Zugriff für Kontrollen hat. Etwas, was natürlich einen Schutz darstellt für eben Zwangsprostituierte, aber auch etwas, das einen massiven Eingriff in die Privatsphäre fordert. Etwas, was alle Sexarbeitenden, alle Zwangsprostituierten, alle Opfer von Menschenhandel unter einen Kamm schert. Es wird nicht differenziert und ich weiß, dass das schwierig ist, aber es ist doch keine Lösung, Menschen von ihrem Gewerbe abzuhalten und gleichzeitig und denen, die sich dann dafür entscheiden, sich offiziell registrieren zu lassen, die sich dafür entscheiden, dieses ganze bürokratische Tuhu-Bahu auf sich zu nehmen, in Anführungszeichen zu bestrafen. Weil diese Zugriffe übergriffig sein können. Es ist keine anekdotische Geschichte. Es gibt auch hierzu Statistiken. Natürlich, ein Verstoß, und das ist jetzt auch wieder von der anderen Seite ein Argument, ein Verstoß gegen das Prostituiertenschutzgesetz stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Und diese kann mit bis zu 1.000 Euro Strafe belegt werden. Auch im Übrigen, wenn die Kondompflicht, die ebenso festgeschrieben ist und natürlich absolut sinnvoll ist, gebrochen wird. Jetzt ist aber die Frage, nicht für die Privatperson, sondern für ein Bordell. Was habe ich denn für ein Problem, wenn ich 1000 Euro Strafe zahle? Richtig, ein sehr, sehr kleines. Ein sehr, sehr kleines. Und solcherlei Wirtschaftssanktionen, wie ich es jetzt mal ganz vorsichtig nenne, werden mitberechnet. Ganz abgesehen davon, wie gesagt, dass die Leute, die das Ganze nicht legal betreiben, sowieso ihre Leute nicht registrieren lassen und deshalb gar nicht erst zu diesem Problem kommen. Also es ist alles sehr, sehr zwiegespalten, um es mal so zu sagen. Die Gegner des Gesetzes übrigens, also die, die auch gegen Prostitution sind, sind im Übrigen der Meinung, dass eine Legalisierung von Sexarbeit einer Normalisierung von Sexarbeit gleichkommt. Und das wiederum würde sozusagen moralisch für diese Arbeit stehen. Und das finden, wie gesagt, die Gegner der Sexarbeit überhaupt nicht nett. Wie gesagt, es gibt aber auch die Menschen, die das Ganze jetzt illegal betreiben und das sind laut Statistiken wesentlich mehr, insbesondere da in Corona für kurze Zeit die Sexarbeit komplett illegalisiert wurde, da Kontaktbeschränkungen, nicht wahr? Und natürlich haben Menschen das dann einfach weiterlaufen lassen. Es gab auch kleine sogenannte Schlupflöcher im System, wie zum Beispiel zu sagen, wir stellen eine Kamera hin und wir filmen das Ganze, weil... Ich gebe euch jetzt mal nicht zu viel von dem Teaser, lest das wie gesagt gerne in dem Buch nach. Aber offenbar sind die gesetzlichen Anforderungen für einen Pornodreh nicht die gleichen wie für eine Prostitution in dem Sinne. Und aus diesem Grunde, also sobald eine Kamera involviert ist, ändern sich einige Regelungen. Das ist natürlich völliger Quatsch und auch in Bezug auf die Corona-Geschichte war das damals richtiger Quatsch, weil wenn noch eine Person anwesend ist, die den Spaß filmt, dann macht das im Sinne von Leute, die potenziell ansteckend sein könnten, natürlich noch weniger Sinn. Es ist kompletter Schwachsinn. Aber gesetzlicherweise macht es Sinn. Gesetzlicherweise ist es dann plötzlich erlaubt. Wie gesagt, aber es gibt natürlich auch Menschen, die das überhaupt gar nicht interessiert, was da legal ist und was nicht und was sich ändert und was nicht. Und die wiederum werden natürlich noch viel weniger teilnehmen an sogenannten Pflichtberatungen. Wir reden jetzt nicht von der Gesundheitsberatung, sondern an der Pflichtberatung allgemein. Und warum nicht? Weil es kein Vertrauen gibt. Ich meine, versetz dich mal für einen Moment in diese Lage hinein. Du bist da als Sexarbeiterin tätig und du bist dazu verpflichtet, an einer Beratung teilzunehmen. Vielleicht hast du gar keinen Bock drauf, vielleicht weißt du schon, was die erzählen. Oder aber du verstehst nur die Hälfte. Oder aber du wirst dazu gezwungen, die wahrzunehmen von jemandem, der noch über dir steht oder der mit dir arbeitet oder von einem Bordellbesitzer, wie auch immer. Würdest du diesen Leuten in der Pflichtberatung, die dich womöglich auch stigmatisierend behandeln, erklären, dass du in einer Notlage bist, wenn du in einer Notlage bist? Ich glaube ja nicht. Gleichzeitig gibt es da natürlich noch ein paar andere Problemchen. Wie gesagt, die Sprachbarriere, dann aber auch fehlende Anmeldungen, weil es durchaus ein Ding ist, dass Menschen, die sich prostituieren, auch in gehäufter Weise, sagen wir es mal so vorsichtig, illegale Drogen verwenden. Das soll jetzt in keinster Weise bedeuten, dass wenn man sexarbeitende Person ist, dass man dann auch Drogen nimmt. Ich sage nur, dass die Statistiken darauf hinweisen, dass das häufiger der Fall ist, dass diese beiden Faktoren, Sexarbeit oder Zwangsprostitution, je nachdem was der Fall ist, und Drogenkonsum korrelieren, stark korrelieren. Dann gibt es auch lange Anmeldezeiten. Und im Übrigen, die Menschen, die nun eingewandert sind oder die durch Menschenhandel hergebracht wurden, haben auch fehlende Informationen über das deutsche Rechtssystem. Das heißt, wer sagt denn diesen Menschen, dass sie hier nicht eingesperrt werden, wenn sie zugeben, dass sie Sexarbeitende sind? Wer sagt denn diesen Menschen, dass... wie das ganze Rechtssystem funktioniert. Und natürlich werden die Beratungen, von denen ich eben sprach, durchaus auch genutzt, aber häufig auch für Rechtsfragen. Und da stellt sich natürlich eine ganz andere Frage, nämlich warum, wenn wir jetzt schon ein Gesetz für Sexarbeit haben, warum ist diese nicht gleichgestellt mit anderen Berufen? Ich meine, wir pressen Berufe immer schon in soziale Kategorien. Wir sagen immer schon in Deutschland, dass jeder mit Leistung aufsteigen kann, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Und gleichzeitig verurteilen wir Berufe, auch wenn wir immer sagen, dass alle Berufe wichtig sind. Und dann heißt es oft, ja, Sexarbeit ist was anderes, ne? Und warum? Dann sagen viele Menschen, ja, weil man da seinen Körper einsetzt. Okay, und ich meine, weder Katrin Altscher noch ich wollen behaupten, dass Sexarbeit ein Beruf wie jeder andere ist, aber der Punkt ist doch, warum diese Vergleiche, warum diese Fragen? Die Antwort jetzt auf diese Frage wäre oder auf dieses Statement wäre, was ist mit Altenpflegern? Was ist mit Krankenschwestern? Was ist mit Putzfrauen? Was ist mit den Leuten, die mit Ende 20, mit Anfang 30 ihren Rücken komplett ruiniert haben, Atemprobleme, womöglich chronische Bronchitis oder Asthma haben, aufgrund krasser Putzmittel, aufgrund krasser Bedingungen? Mein Gedanke ist da, auch weil wir das in der Uni hatten, wie zumutbar ist deine Arbeit? Und warum sagen wir bei deinem Job nicht, wenn das einer der genannten ist, wie kannst du das nur tun? Warum hat die Gesellschaft so ein krasses Problem mit Sexarbeit? Und dann sagt Katrin auch, dass ihr in der Frage, also wenn sie meinte, sie beschäftigt sich gerade mit dem Thema Sexarbeit und Menschen fragten sie dann auf zwei Dinge. Zum einen, macht das denen denn Spaß? Und zum anderen, gibt es da denn nicht ganz viel Leid? Und das sind auch wieder natürlich Stereotype. Das sind auch natürlich wieder Vorurteile, die wir haben. Und die Antwort ist auch, muss denn ein Beruf erfüllend sein? Die Idee dahinter ist, nicht mal, dass er nicht erfüllend ist, sondern einfach, dass er nicht zumutbar ist. Die Idee dahinter ist wieder dieses Urteil von, ich kann es mir nicht vorstellen, deswegen kann niemand das machen. Es ist wieder diese Allmachtsfantasie, dieses königliche, ja, wenn ich das nicht sehe, dann sieht das auch sonst keiner. Es ist so aberwitzig, es ist so wie, wenn ich meinetwegen beschließe, keinen Alkohol zu trinken und ich der Meinung bin, oh, Teufelszeug, schlimm, 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 und ich dann alle Menschen verurteile, die Alkohol trinke und die dann anschaue, wie, als wenn sie völlig vom Glauben abfallen würden und sage, wie kannst du nur Alkohol trinken, was ist nur falsch mit dir? Ich meine, klar, es gibt immer extreme Menschen, aber wie kommt man denn dazu, nur weil ich das so sehe, heißt das doch nicht, dass das für alle Menschen gelten muss. Also ich weiß irgendwie nicht, ob ich das jetzt traurig oder lustig finde, ganz ehrlich. Abschließend lässt sich zu dem Prostituiertenschutzgesetz sagen, dass die Verbände, also Verbände aus Sexarbeitenden und ehemaligen Sexarbeitenden, tatsächlich gemeint haben, naja, wir haben begründete Zweifel, ob dieses Gesetz jemals Schutz bieten kann. Denn es erhöht das Stigma und es setzt Prostitution und Menschenhandel gleich. Und gleichzeitig sagen die Gegner selbst, also die Gegner von Sexarbeit, ja, das Ganze erhöht das Stigma und es tut Freier animieren zu kaufen, dadurch, dass es nämlich, ja, legalisiert ist. Jetzt gibt es natürlich auch einige Länder, die das anders gelöst haben und die gesagt haben, ja, wir legalisieren das nicht, wir machen den Kauf strafbar, aber nicht die Arbeit an sich. Hinzufügen muss man an der Stelle, dass es auch in Deutschland eine Möglichkeit gibt, dass Sexkauf durchaus strafbar ist. Und das ist dann der Fall, wenn dem Freier bewusst ist, dass die Sexarbeit nicht freiwillig geschieht, dass sie quasi in Form von Zwangsprostitution geschieht, dass quasi da ein Menschenopfer, ein Menschenhandelsopfer ist, welches gerade mit ihm interagiert. Natürlich hat auch diese Regel einige Problematiken in sich, zum Beispiel, woran kann man denn jemals wirklich einschätzen, ob eine Sexarbeitende ist oder zwangsprostituiert? Woran? Und jetzt kann man nicht sagen, oh ja, ja heißt ja, nein heißt nein. Denn natürlich haben diese Menschen die klaren Auflagen, ja zu sagen. Natürlich haben sie klare Bedingungen. Und selbstverständlich gibt es jetzt auch einen kleinen Leitfaden, wie man diese Dinge erkennen kann und wie man Bewusstsein schaffen kann. An dieser Stelle würde ich dich aber bitte darauf verweisen, das Ganze zu googeln, weil ich denke, das sprengt nun wirklich, wirklich, wirklich einfach mal den Rahmen. Zurück also zum nordischen Modell. Was ist das nordische Modell? Das nordische Modell heißt erstmal nordisches Modell, weil es 1999 erstmalig in Schweden angewendet wurde und danach sind Norwegen, Island, aber eben auch Frankreich nachgezogen. Das Ganze läuft so ab, dass der Sexkauf bestraft werden kann oder beziehungsweise der profitiert vom Sexkauf, aber nicht der Anbietende. Im Übrigen muss ich an der Stelle sagen, dass ich das Wort Sexkauf auch etwas schwierig finde, da in meinem Verständnis und in dem Verständnis von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, es eher so ist, dass nicht Sex gekauft wird, sondern dass Zeit gekauft wird. Und in dieser Zeit kann die sich prostituierende Person auch entscheiden, was sie tut und was nicht. Natürlich hat sie ein gewisses Repertoire, aber sie kann in dem Moment auch entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Ja, das ist der Wunsch von einem Gast oder von einer Gästin, aber ich bin nicht dazu verpflichtet, per se dem auch nachzukommen. Aber okay. Gut. Dieses nordische Modell hat noch ein paar weitere Punkte. Ein Punkt ist, dass es Ausstiegschancen geben soll, aus der Sexarbeit auszusteigen, was jetzt ja per se nicht schlecht ist, aber dass diese an die Bedingung geknüpft ist, dass sofort aufgehört wird. Das heißt, die Unterstützung wird erst dann einem zuteil, wenn man sich dazu bereit erklärt, sofort alles stehen und liegen zu lassen, sofort aufzuhören. Es gibt auch eine große Aufklärungskampagne in Schulen etc., wie schlimm Sexarbeit ist. Und tatsächlich wird dort das Wort Sexarbeit, wie ich es verwende, abgelehnt und man nennt es Sexkauf. Nämlich, weil Arbeit zu positiv besetzt ist. Und ja, es gab damals mehrere hundert Wissenschaftler, die dagegen sich aussprachen, gegen diesen Verkauf von Sexkauf in Anführungszeichen. Und der Grund dafür ist, dass wenn etwas im Gesetz verankert ist, dass es dann auch Teil einer gesellschaftlichen Identität wird, dass es dann auch Teil der Moralvorstellungen wird, des kollektiven Morals. Und natürlich gibt es dann eine sogenannte, wie Katrin Altschner es nochmal benennt, Reaktanz. Die Reaktanz ist das Aufbegehren, das Aufbäumen gegen geltende Regeln. Das bedeutet, dass dieses Gesetz in unser moralisches Bild eingreifen möchte, um, wie gesagt, eine nationale Identität zu schaffen. Und es gibt auch sehr große Kritiker von diesen Modellen. Das sind Kritiker wie Amnesty International oder die Deutsche AIDS-Hilfe. Sie sind der Meinung, dass solch ein Gebot die Gesundheit verschlechtert und zudem auch die Sicherheit. Warum ist das so? Naja, weil es dann eine Notwendigkeit von Geheimhaltung von diesem Job gibt. Weil es dann drohende Ereignisse wie Wohnungsverlust gibt, weil es Zeitdruck gibt, um diese Geschäfte auszuhandeln von Sexarbeit, weil es dann Verbote fördert. Und gleichzeitig gibt es dann auch weniger Schutz, weil wenn Sexarbeit verbannt wird, in die Dunkelheit, quasi außerhalb der Städte, außerhalb der Wohnungen, dann sinken natürlich auch die Sicherheitsauflagen, dann sinken natürlich auch die Möglichkeiten, um Hilfe zu rufen, wenn etwas schief geht, dann sinken natürlich auch die Möglichkeiten, irgendjemanden zu erreichen. Und spätestens an der Stelle seht ihr, was für ein krasser Gegensatz das ist zu dem Modell, was wir hier in Deutschland fahren, weil man hier ja darauf setzt, dass es auch einen Notknopf gibt, weil man hier darauf setzt, dass es einen Knopf gibt, mit dem jederzeit Hilfe kontaktiert werden kann. Also das komplette Gegenteil in gewisser Weise. Es stellt sich natürlich auch die Frage, was ist mit dem Recht auf freie Berufsausübung? Und da gibt es einige Diskussionen, dass man sagt, ja, das Leid derer, die sich zwangsprostituieren müssen, wiegt natürlich viel schwerer als das der Einzelnen, die sagen, ich übe diesen Beruf freiwillig aus, wobei Einzelne hier in Anführungszeichen steht, denn wie gesagt, die Studien, haben wir schon herausgefunden, sind nicht recht zuverlässig und wahrscheinlich liegt das Ganze eher in einer gaußschen Normalverteilung, also es gibt wahrscheinlich einen Großteil, dem es nicht schlecht bei dieser Arbeit geht. Und eine Frage, die Katrin Altschner in ihrem Buch erwähnt, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die fundamentale Frage, mit der ich aus der Sache herausgegangen bin, ist die Frage, wie sehe Sexarbeit in einer nicht patriarchalen und gerechten Welt aus? Wie sehe Sexarbeit in einer nicht patriarchalen und gerechten Welt aus? Also, mir stellt sich die Frage, was wäre dafür notwendig? Was bräuchten wir dafür? Und was würde das ändern? Wie würde es die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort ändern? Wie würde es den ganzen Betrieb von Laufhäusern und Bordellen verändern? Gerade aber, so muss man leider sagen, sind wir natürlich nicht in einer nicht patriarchalen und gerechten Welt. Und das hat auch zur Folge, dass das Stigma, von dem wir jetzt schon so oft gesprochen haben, dieses Stigma der Prostitution, die Menschen so tief beeinflusst, dass es nicht mal selten ist, dass Menschen, die eigentlich Freude an diesem Beruf haben, ihn aufgeben, weil das Stigma drumherum zu groß ist. Eine der Interviewpartnerinnen von Frau Altschner beschreibt es als, es kann nicht sein, was nicht sein darf. In ihr ist tief verankert, dass Sexarbeit nicht sein darf, dass es nicht gut ist. Und gleichzeitig kommt dann die Frage auf, wenn ich das doch gut finde, dann muss ja etwas mit mir nicht stimmen. Und an der Stelle macht es super viel Sinn, das Ganze mal ein bisschen runterzubrechen. Wir sagen also, dass Prostitution, dass Sexarbeit unmoralisch ist, dass es nicht richtig ist, dass es falsch ist. Okay, aber was ist das denn auf symbolischer Ebene? Auf symbolischer Ebene haben wir einfach nur eine Art Tauschhandel für sexuelle Dienstleistungen oder für Zeit, in der sexuelle Dienstleistungen stattfinden, egal welche das sind. Das kann man sich natürlich auch fragen, habe ich das nicht auch schon mal gemacht? Wo fängt das denn an? Privater sexueller Tauschhandel. Fängt das an, wenn man sagt, ich lasse mich auf ein Dinner einladen? Fängt das an, ein hochkarätiges Dinner? Fängt das an, wenn ich sage, okay, ich bin in einer Beziehung und ich möchte eigentlich gerade was von dir und ich weiß, du möchtest Sex, also vielleicht lasse ich mich auf diese Sache ein, damit ich kriege, was ich will? Das sind alles Punkte, an denen man moralisch sagen kann, da sind wir auch bei einem privaten sexuellen Tauschhandel. Und das hat auch alles nichts mit diesen eigentlichen Facetten der Sexualität zu tun. Also mit Nähe, mit Bindung, mit Abenteuer, mit Freude. Das ist einfach ein Tauschhandel. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen, die das schon mal gemacht haben, privaten sexuellen Tauschhandel, nicht wenige sind. Da muss es auch nicht direkt um Sex gehen, da kann es auch einfach um Nähe gehen, da kann es auch einfach um Küsse gehen, da kann es um so vieles gehen. Ein letzter Faktor, den ich nennen möchte. Natürlich, es gibt auch Menschenhandel und natürlich, es gibt auch Armut. Und Armut ist tatsächlich ein Punkt, der sowohl bei den Opfern von Menschenhandel, die sich dann zwangsprostituieren müssen, als auch bei Menschen, die freiwillig in der Sexarbeit sind, eine Rolle spielt. Denn Armut, so eine Aussage, ist der effektivste Zuhälter. Es kann Jahre und Jahrzehnte später wiederkommen, dass jemand in Armut versinkt und dann diesen Ausweg Sexarbeit kennt. Wobei ich es an der Stelle auch wieder Zwangsprostitution nennen würde. Das heißt, man müsste sagen, wir verbessern, wenn wir jetzt wirklich etwas verändern wollen im positiven Sinne, nicht nur die Ausstiegschancen, sondern auch die Einstiegschancen. Wir klären auf. Wir klären auf, was das Ganze mit sich führt. Und wir schaffen Bedingungen, die es leichter machen für Menschen, sich in dieser Welt zurechtzufinden, die es sicherer machen. Das bedeutet nicht, dass es jetzt ein Ausbildungsberuf sein sollte, wie Tischer, Maler, whatever, aber das bedeutet, dass wir ein System brauchen, das die Branche Sexarbeit stützt, dass das Ganze legalisiert ist, ist klar, aber dass das Ganze auch gestützt wird, wie jeder andere legale Beruf, der Hilfe bekommen kann bei einer Kammer, bei einer Dienstkammer, der Hilfe bekommen kann bei der IHK. Das ist noch nicht der Fall. Der Unterstützung bekommen kann bei der Bundesagentur für Arbeit. Ja, und an der Stelle nochmal ein Beispiel von Katrin Altschner. Und zwar sagt sie, ist Prostitution ein Beruf? Viele sagen nein, weil man kann eben nicht diesen Beruf von der Bundesagentur für Arbeit vorgeschlagen bekommen. Dann sagt sie, aber was ist denn mit der Arbeit im Kinderhospiz, mit der Arbeit im Schlachthof? Würde ich das machen? Nein, weil es meinen Werten so zuwiderläuft, dass ich es nicht tun würde. Also sind diese Berufe auch von der Gesellschaft geächtet? Muss man da fragen? Muss ich da fragen? Und die Sache mit der Armut ist ziemlich real. Wir sagen immer, oh wow, uns geht's verdammt gut in Deutschland. Aber tatsächlich ist die Armutsgefährdung laut einer Studie von 2021 bei 16,6% in Deutschland. In Westdeutschland, ja, diese Unterteilung gab es in dieser Studie, bei 16,3% von Menschen, die bedroht sind von Armut und in Ostdeutschland bei ebenso sogar 17,9%. Und diese Armutsgrenze ist dann erreicht, wenn weniger als 60% der Privateinkommensgrenze erreicht wird. Ja, das ist ganz schön heftig. Das ist wirklich ganz schön heftig. Und ich frage mich, wie das Ganze weitergehen soll. Ich frage mich auch, was wir tun können. Und diese Frage hat sich natürlich auch Katrin Altschner gestellt. Und der Punkt ist, es fängt nicht in diesen großen politischen Debatten an, es fängt nicht bei den Gesetzen an, es fängt bei unserem Bewusstsein dafür an. Es fängt beim Stigma an. Es fängt bei der Unterscheidung zwischen Prostitution, Zwangsprostitution und Sexarbeit an. Es fängt damit an, dass ich tolerant bin. Wie tolerant bist du denn wirklich? Findest du es denn wirklich okay, wenn Menschen Sexarbeit machen? Findest du es denn wirklich in Ordnung? Oder würdest du jemanden, der Sexarbeiten ist, stigmatisieren? Würdest du dem Dinge unterstellen, wenn du ganz ehrlich bist? Und warum würdest du das tun? Und der Punkt ist wieder, wir müssen das nicht irgendwie begreifen können, warum Menschen das machen. Wir müssen es auch nicht nachfühlen können. Wir müssen auch nicht annehmen, dass wir das gerne unser Leben lang tun würden. Aber das müssen wir ja auch bei allen anderen Dingen nicht. Du musst ja auch nicht verstehen, warum jemand Fleischer ist. Du musst ja auch nicht verstehen, warum jemand auf dem Friedhof arbeitet. Du musst das alles nicht verstehen. Es hat seinen Platz in der Welt. Und natürlich können wir Dinge dafür tun, damit diese Bedingungen besser werden. Und ein Punkt, wie gesagt, ist das Stigma. Ist das Stigma, weil wir längst herausgefunden haben, dass dieses Stigma sich schädigend auf alle Beteiligten auswirkt. Das heißt, diesen Teil kannst du selbst zu 100% beisteuern. Du kannst aber auch anfangen, Dinge zu tun, wie dich mit deinen Freunden darüber auseinanderzusetzen, wie darüber zu sprechen, wie zu differenzieren, wie zu sagen, okay, wir möchten Bedingungen schaffen, die real sind. Wir möchten uns einsetzen dafür, dass es Einstiegs- und Ausstiegsberatungen gibt. Natürlich kannst du dich auch im politischen Kontext engagieren, aber es ist ein erster Schritt, Akzeptanz und Toleranz zu schaffen. Zu sagen, es ist okay und wir wollen nur Sicherheit leben und leben lassen. Völlig fein. Jetzt kann man natürlich noch viel, viel tiefer in dieses ganze Thema einsteigen und ich habe auch noch bestimmt 5 Seiten an Notizen, aber der Punkt ist ein bisschen, lies das Buch. Lies wirklich das Buch. Give the Fuck von Katrin Altschner. Es ist nicht sonderlich dick und das Hörbuch im Übrigen ist auch sehr empfehlenswert. Sie spricht das selber und sie hat eine sehr angenehme, ruhige Stimme und wie gesagt, sehr tiefsinnig das Ganze besprochen, sehr differenziert auseinandergenommen, sehr selbstkritisch auch, was ich bewundernswert finde, weil viele Menschen, die journalistisch tätig sind, schaffen es, das Ganze mit einer Arroganz zu tun, dass man sich am Ende fragt, yo, bist du selbst in dem Feld tätig oder warum kannst du das so sagen? Und sie zeigt großen Respekt vor der Materie und sie versucht, das Ganze aufzuarbeiten aus historischer Sicht, aus gesetzlicher Sicht, aus einer Sicht, die Betroffenen widerspiegelt. Sie spricht mit den Menschen und auch das tun viele nicht. Viele sagen, okay, wir haben ja einen Menschen, der exemplarisch für uns dasteht oder wir nehmen irgendwelche Statistiken. Und sie sagt, ja, nein, wir können die nicht einfach heranziehen, weil wo kommen die überhaupt her? Sind die überhaupt reliable? Sind die überhaupt, haben die Hand und Fuß? Wer hat diese Statistiken gemacht? Und wer sind diese Menschen, die ich befrage? Muss ich nicht Menschen aus verschiedenen Lagern befragen? Und das hat sie auch getan. Und ich finde, das gehört zu wirklich gutem Journalismus dazu. In diesem Sinne hoffe ich, ich habe euch ein wenig Lust gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich hoffe auch, ihr seid mitgekommen, wenn es etwas durcheinander war. Again, lest das Buch, das lichtet die Lücken. Und ich wünsche euch einen ganz wundervollen Abend. Bis bald.